Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte das Wort Termin.
Also das müsste ich ja wissen. Termin.
Ja, du bist die pünktlichste Person, die ich kenne.
Deswegen du bist die unpünktlichste, die ich kenne. Also pass auf. Wenn ich sage zu meiner Mom, когда у тебя Termin?
So, das ist das deutsche Wort.
Das ist deutsch, ne?
Ja.
Подожди, warte.
Подожди, ich warte.
Termin, это немецкий. Das
genau.
Ist deutsch. Das heißt, wir sagen...
Wie würdest du zum Beispiel auf Russisch sagen, ich habe einen Arzttermin?
У меня Termin. Блин, warte mal kurz.
Valeria fängt an zu fluchen.
Aber.
Ja, aber nur aber, ganz so.
Okay, warte. Warte, sanft. Warte mal. Ich muss das doch wissen.
Ja, komm.
Ich weiß es sicherlich. Sag mir mal den Anfangs.
Ja, aber jetzt überleg mal. Ja. Meinst du, es gibt ein Wort auf Russisch?
Ja, sicher. Gibt's nicht?
Wortwörtlich übersetzt Termin auf Russisch gibt's, denkst du?
Ja. Gibt's nicht?
Nein.
Hä?
Also, das, was im Deutschen man mit Termin meint, das gibt es einfach nicht im Russischen. Es gibt unterschiedliche kleine Wörter, wie zum Beispiel встреча, das ist aber Treffen.
Ja.
Also wenn wir gemeinsam einen Termin vereinbaren, mhm. irgendwo kann man встреча.
Ja.
Wenn man zum Beispiel zum Arzt geht, sagt man Prium. Prium к зубному врачу.
Habe ich noch nie gesagt.
So, ja, sagt man auch einfach nicht hier ja. in Deutschland, wenn man in Deutschland ja. aufgewachsen ist.
Ja. Wann treffen wir uns?
Ja, so. Wann treffen wir uns? Aber so Termin gibt's einfach nicht. Das wollte ich dir einfach mal kurz sagen.
Das
hier an dieser Stelle.
Erklärt, warum du so oft zu spät bist.
Komm jetzt, hör auf! Hör auf! Das stimmt doch gar nicht.
Heute warst du zu spät.
Ja, aber wie viele Minuten? Sag mal bitte.
Mindestens 10.
Nein.
Doch.
Nein. Ich hätte die Straßenbahn genommen um 10.52 Uhr und ich war um 10.57 Uhr da. Ich habe die Straßenbahn verpasst, aber ich war 5 Minuten später da.
Okay.
Nette Mädchen, Hörerinnen und Hörer, ich war 5 Minuten später heute da. Valeria sagt, ich bin die unpünktlichste Person der Welt.
Die unpünktlichste Person, die ich kenne. Das ist ein Unterschied.
Ich finde es viel anstrengender, mit einer sehr pünktlichen Person unterwegs zu sein.
Ey, wir fangen gar nicht drüber an zu reden, ja? Aber okay, Leute, ihr hört Nette Mädchen. Euren Podcast von Das Ding vom SWR. Schön, dass ihr pünktlich eingeschaltet habt.
Ja, sehr pünktlich.
Ja.
2 Wochen später. Übrigens, ganz viele nette Mädchenhörerinnen und Hörer haben uns schon mal gefragt, mach mal bitte das Wort Termin bei euch, bei Sag mal was auf Russisch.
Tja.
Weil viele kennen das halt auch nicht und sagen so, ja, wie sagt man das? Das ist einfach das wirklich, ja, man muss schon sagen, deutscheste Wort, glaube ich, überhaupt. Ich weiß nicht, ob es in einer anderen Sprache auch genau so ein konkretes Wort für einen Termin gibt.
Sicherlich.
Ja, weiß ich nicht. Muss man mal gucken, muss man mal recherchieren. Haben wir nicht gemacht. Toll. Job verfehlt. Und ich glaube, Termin passt aber auch ganz gut zu unserer Folge generell, weil bei bestimmten Terminen, Anlässen, Situationen, Momenten verhält man sich vielleicht möglicherweise anders, als wenn man zu Hause unterwegs ist. Unterwegs ist vor allem zu Hause. Wenn man zu Hause rum sitzt. Und darüber sprechen wir heute nochmal ausführlich.
Das machen
würde
wir.
Würde ich mal sagen, oder?
Vorher reden wir aber über andere sehr, ich sag mal, in Anführungszeichen deutsche Dinge.
Ja, weil ich muss dir was erzählen, Valeria.
Erzähl mal.
Ich habe eine deutsche Regel gebrochen. Soll ich dir erzählen, was passiert
Bitte.
Ist? Okay, pass auf.
Eine offizielle deutsche Regel, also eine, die so im Gesetzbuch steht.
Ich denke, ja. Also.
Oder so eine inoffizielle. So eine sollte man, muss man nicht.
Ich denke schon, dass es eine offizielle Regel ist, die existiert. Und wenn man sie bricht, dann kann man schon auch durchaus die Polizei rufen.
Oh.
Ja. Also,
ich habe den Hörer jetzt schon hier in der Hand. Sag mal, was hast du angestellt?
Ich habe am Sonntag um 19.30 Uhr gebohrt. Bei mir in der Wohnung.
Ruhestörung.
Ich weiß.
Oh Gott.
Ja, man weiß ja aus Deutschland, am Sonntag und generell Feiertagen gilt die Ruhezeit. Das heißt, Man darf nichts machen in der Wohnung. Also bohren oder laut sein, Musik, Party, weiß ich nicht was, hämmern ist nicht erlaubt. Ich hab's gemacht, ich habe gar nicht mal drüber nachgedacht.
Aber hast du so deinen irgendwie krassen Schrank zusammengebaut? Hast du stundenlang gebohrt? Oder war das so einmal so?
Ich habe also auf jeden Fall mindestens 3 Löcher im Badezimmer.
Aber wahrscheinlich länger als ne?
Ja, länger, weil Badezimmerwand war so krass betonlastig. Nein, es war einfach sehr, sehr schwer und sehr, sehr schwer zu durchbohren.
Schwierig.
Ja, und dann kam auch noch dazu, dass ich nicht wusste, ob ich in meinem Badezimmer bohren darf. Habe ich gedacht, egal.
Ja.
Die zweite Regel schon mal gebrochen.
Ich wollte gerade sagen, also bei uns im Badezimmer darf man in die Fliesen nicht reinbohren. Da würde ich schon komplett Angst haben.
Ich glaube, also in die Fliesen war es nicht, aber in die Fugen.
Oh. Sag mal, also die Polizei, die steht hier schon vor der Tür. Also du lebst wirklich am Limit gerade.
Ja, erst klaue ich Flieder von Bäumen, jetzt bohre ich am Sonntag und auch noch im Badezimmer. Nein, das musste einfach mal gemacht werden, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber was ist das bitte für eine Regel? Am Sonntag darf man nicht laut sein, nicht bohren. Was ist das? Weil guck mal, von Montag bis Freitag arbeitet man.
Ja.
So, abends erholt man sich möglicherweise, macht was zu essen, macht vielleicht andere Dinge, trifft sich vielleicht auch mit Freunden oder besucht mal Familienmitglied. Am Samstag erledigt man andere Dinge, man muss einkaufen, hat vielleicht Spaß, laut, so. Und am Sonntag ist der einzige Tag, an dem du theoretisch Sachen erledigen kannst, die du sonst in deiner Woche nicht schaffst. Warum also bitte diese Ruhezeit am Sonntag?
Das sehe ich auch so. Vor allem, weil ich gerne am Sonntag Staubsauge. Und da frage ich mich auch schon, ist das auch schon eine Ruhestörung?
Ja, genau. Habe ich mich auch schon gefragt. Weil natürlich musste ich, nachdem ich gebohrt habe, staubsaugen.
Oh Gott, auch
das kam
noch.
Auch noch. Und das war halt auch spät, aber ich wusste, also.
Wie spät wurde es denn irgendwann?
Ja, so 21 Uhr oder sowas. Aber, wenn ich empfindliche Nachbarn hätte, hätte ich das nicht gemacht. Aber ich weiß, dass meine Nachbarn sehr toll sind und auch manchmal, glaube ich, selber mal vielleicht am Sonntag bohren würden, denke ich.
Ja.
Denke ich, stelle ich mir so vor. Habe ich das gemacht? Und ich weiß nicht, hast du schon mal so eine deutsche Regel gebrochen?
Also, offiziell natürlich nicht. Das hier ist alles Satire, was ich gleich sage.
Natürlich. Das landet auch nirgendwo im Internet sowas, was du sagst.
Nee, genau. Also alles, was ich sage, ist nicht ernst gemeint. Ja.
Alles, was im Podcast passiert, bleibt im Podcast.
Aber ich habe schon mal am Sonntag gestaubsaugt.
Mein Gott.
Weißt du, was noch schlimmer ist? Ich habe schon mal am Sonntag, glaube ich, Altglas weggebracht. Das ist ja noch schlimmer.
Oh, das habe ich auch gemacht. Und weißt du, was dann? Aber wie war die Reaktion deiner Nachbar hier, Bewohner sich herum, als du das gemacht hast?
Das war nicht, zum Glück nicht ganz da, wo ich gewohnt habe. Deswegen, ich war dann so schnell zack, 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 zack und raus. Also ich bin nicht extra woanders hingegangen. Es ist einfach nur ein bisschen weiter weg von mir. Und dann habe ich einfach nur nicht nach links, nicht nach rechts geschaut, gehofft, dass mich keiner anspricht. Einfach schnell alles irgendwie reingeworfen und einfach abgehauen.
Du hast, oh mein Gott, Valeria, das macht dich so sympathisch. Du hast eine deutsche Regel gebrochen.
Ja.
Hätte ich echt von dir gar nicht erwartet irgendwie.
Ja.
Aber irgendwie schön.
Badass.
Wirklich beruhigt mich irgendwie ein bisschen. Weil ich weiß noch, als ich mal Glas weggeworfen habe an einem Sonntag, sind direkt 3 Fenster aufgegangen. Am Sonntag darf man nicht Glas wegwerfen.
Wirklich? Wurdest du angeschrieben? Das wäre mir so unangenehm. Das wäre mir so unangenehm.
Und dann habe ich gedacht, ich habe nur eine einzige Flasche reingeworfen.
Oh Gott.
Oder Marmeladenglas oder sowas.
Oh Gott.
Und direkt geht das Fenster auf. Und da habe ich so gedacht, das gibt's doch nicht.
Ja.
Also auf der einen Seite akzeptiere ich die Dinge, die hier Standard sind und respektiere auch die Ruhe.
Ja, wir alle. Wir alle.
Auf der anderen Seite
hinterfrage ich das alles.
Hinterfrage ich das auch alles. Ja, schon.
Ja, weißt du, was ich aber, ich glaube, die Regel, die ich am allermeisten missachtet habe, die deutsche Regel, weißt du, was eine Kehrwoche ist?
Ja, natürlich weiß ich. Ich habe auch in Baden-Württemberg gelebt.
Ich weiß nicht, ob es das außerhalb von Baden-Württemberg noch
in
irgendwo gibt.
In NRW gibt es keine Kehrwoche.
Also Leute, an alle, die nicht die Kehrwoche kennen, es ist quasi, du machst den Hausmeisterdienst. Du musst quasi den Hausgang, also bei uns war das Hausgang quasi einmal durchfegen.
Mhm.
Und noch viel schlimmer, wenn es schneit außen, freiräumen und Salz streuen.
Genau.
Aber so voll viel. Also das waren wirklich mehrere, also wirklich kompletter Abschnitt. Und das war ganz schlimm für mich zu organisieren, weil man wusste ja nicht, wann es schneit. Und manchmal war man ja auch einfach den ganzen Tag nicht da, weil man in der Arbeit war.
Ja.
Und dann wurden wir da richtig gedrillt darauf von unserer Vermieterin, die gesagt hat so, ey, das muss gemacht werden, weil wenn nicht gestreut oder gekehrt ist und jemand rutscht aus, dann haftet.
Dann seid ihr schuld daran.
Ja, dann haftest du. Und ich denke mir so.
Bist du sicher?
Nein. Aber sie hat es zumindest so zu uns gesagt. Vielleicht hat sie es auch einfach nur gesagt, damit wir es ernst meinen oder nicht.
Ich glaube auch.
Aber jedenfalls war es dann so, dass ich das voll, also versucht habe zuerst ernst zu nehmen, wenn es halt mal geschneit hat, weil ich halt wirklich ein bisschen Angst hatte. Aber das hat halt einfach nicht immer geklappt, weil manchmal war man auch einfach nicht da oder man war im Urlaub oder keine Ahnung was und so. Aber es war so ein, besonders die Kehrwoche im Haus, habe ich manchmal so ein Jahr lang nicht gemacht oder
was?
So.
Ein Jahr lang? Hattest du da so einen Plan mit deinen anderen Nachbarn?
Also das System war so, man hatte so ein kleines Schildchen, ja. Da stand Kehrwoche.
Ja.
Und das haben dann die Nachbarn immer von einer Wohnung zur anderen gehängt. Und dann wusstest du, wenn das Schildchen bei dir war, dann bist du jetzt dran und solltest das vielleicht am Wochenende machen. Ich glaube, ursprünglich ist die Idee, das jede Woche zu machen. Und ich habe das, glaube ich, in einem Jahr einmal gemacht. Aber ich dachte mir so, komm, das schaut jetzt nicht schlimm aus hier.
Fand ich auch. Ich habe auch genau das Gleiche mit der Kehrwoche erlebt in Baden-Württemberg. Ich habe da mit meinem Ex-Freund zusammen gelebt und wir haben im Dachgeschoss gelebt. Und oben am Dachgeschoss bist du ja quasi die letzte Partei, die da wohnt. Ja. Das heißt, du kümmerst dich da um deinen eigenen Dreck, so wenn
ja,
du
genau,
willst.
Ja, genau. So war es halt bei mir auch. Ja.
Genau. Und unten waren noch zwei andere Parteien. Und dann hat mein Ex-Freund, okay, ich muss das jetzt einmal kurz erzählen. Er ist deutsch. Er hat, glaube ich, dem Jungen, der im Erdgeschoss gelebt hat, 10 Euro zugesteckt.
Nee, das heißt, du hast auch noch Schwarzarbeit. Ja, Kinderarbeit, Schwarzarbeit. Also so.
Aber der hat sich voll gefreut darüber. Der hat sich über die 10 Euro Taschengeld, ja, hat ein bisschen weggefegt, aber...
Oh mein Gott, das ist so witzig.
Dürfte ich das jetzt empfehlen?
Weil, das ist alles Satire, ist nie passiert.
Es ist nie passiert, natürlich. Es ist Show,
ja,
Leute. Wir
genau.
denken.
Okay.
Nein.
Hä, aber krass. Also bei uns war es aber so ein bisschen dieses Ding, dass wir gesagt haben, komm, die anderen machen es irgendwie auch nicht.
Mhm.
Und wollen wir jetzt die einen sein, die es machen? Nee, die anderen haben sie genauso missachtet, die Kehrwoche.
Ja. Und da muss man doch auch bei der Kehrwoche, so wie ich verstehe, auch auf die Mülltonne rausstellen, oder?
Oh ja, das war bei uns auch ein Ding.
Ja.
Ja.
Mülltonnen rausstellen, finde ich auch, also ich finde, also da, du bist ja wirklich Hausmeister an der Stelle, wenn du so eine Kehrwoche machst.
Genau, aber die Idee ist ja, also deswegen macht man das oder organisieren sich so viele in Baden-Württemberg zumindest so, oder bei uns war das so eben, weil du dann Geld sparst und eben keinen Hausmeister brauchst in dem Haus, weil das alle selbst machen.
Und die Wohnungen sind trotzdem teuer.
Ja, ich finde das übel, der Stress.
Ich finde es auch.
Ja, also wirklich, keine Ahnung.
Wirklich. So. Also ich weiß nicht, wie es jetzt, wenn Leute uns jetzt zuhören in Berlin, Hamburg oder NRW oder sowas, wie es bei euch ist, aber ich kenne das aus NRW, dass man keine Kehrwoche hat. Manchmal,
ich kannte das aus Bayern auch nicht.
Ja, manchmal hat man so einen Haushaltsplan schon irgendwie oder mehr WG-Plan reicht ja schon, wenn du in einer WG lebst.
Aber
ne?
Dafür war in Bayern der heilige Sonntag natürlich wirklich. Also heilig in dem Sinne.
Ah,
weil
da wirklich
da war sehr
Ruhe.
Streng, ja. Und auch generell insgesamt so Abendruhe und Nachtruhe.
Ja,
und
jetzt stell mal vor, du kommst als eine russische Familie nach Deutschland.
Ich stell's mir mal vor, ja, es war meine Realität.
Ich stell dir das mal vor, aber du kannst dich ja nicht daran erinnern, wie es war, als du aus einem anderen Land hier hingekommen bist und diese Regeln einhalten musstest. Und ich schon. Und ich kannte die Regeln ja alle noch gar nicht.
Ja.
Und dann irgendwo hingehen und dein Müll zum Beispiel in die falsche Mülltonne aus Versehen werfen.
Ja, ja.
Was du dann für Reaktionen von Deutschen bekommst und du denkst dir nur,
ja,
es ist doch nur Müll. Also Menschen, die hier aufgewachsen sind, die machen sich ja keine Gedanken drum.
Bei uns war es dann eher so, dass meine Mutter nicht nach diesen deutschen Regeln gelebt hat und ich aber schon, und da gab es dann ein bisschen so das Problem.
Ja.
Wir hatten dann tatsächlich, das war noch ganz früher, als wir jung waren, so Nachbarn, die wirklich in die Mülltonnen reingegangen sind und halt in den Müll reingeguckt haben, um zu gucken, wer gerade schlecht getrennt hat und so. Also das ist ein komplettes Thema für sich, habe ich das Gefühl. Müllphilosophie hier so.
Das stimmt. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Auf der einen Seite die Ruhezeit am Sonntag oder an Feiertagen. Auf der anderen Seite aber werden auf einmal um 5 Uhr morgens Mülltonnen unten rausgezogen und rausgezerrt, dass ich wach werde von Montag bis Freitag. Oder
stimmt,
um 7 Uhr morgens geht die Laubbläsermaschine an. Ich werde wach, obwohl ich eigentlich noch ein bisschen Schlaf brauche für meinen erfolgreichen Tag.
Ja, oder so Bauarbeiten, die fangen um 6 Uhr morgens an.
Bauarbeiten. Manchmal telefonieren wir und bei dir im Hintergrund höre ich die ganze Zeit richtig laut Bauarbeiten direkt neben deinem Fenster.
Ja, genau.
Ist
so
das
ist
angenehm?
Nee, ist es nicht. Also ich finde auch Doppelmoral. Eine Sache möchte ich aber einmal kurz sagen hier noch.
Ich habe alles rausgelassen, was in den letzten 10, 20 Jahren sich angestaut hat. Danke.
Ich überlege gerade noch so, über Rotlaufen machen wir natürlich nicht, ne? Vor allem nicht, wenn Kinder zugucken.
Natürlich nicht. Ja, okay, das mache ich wirklich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Nee, wirklich. Mit
nee, ich
Kindern?
Auch wirklich nicht. Ja. Okay, pass auf. Aber ich habe neulich mal eine deutsche Regel, da war ich fast stolz auf mich, dass ich die so vorbildlich eingehalten habe. Das muss ich jetzt einmal noch erzählen. Wir haben eine größere Lieferung bekommen. Ja. Ging um eine Küche, die eingebaut werden musste. Wir haben keinen Parkplatz vor unserer Wohnung. Das heißt, man muss den Parkplatz offiziell blockieren.
Ja.
So, das macht man ja bei der Stadt oder über irgendwelche Dienstleister, die das dann offiziell in Antrag stellen und so weiter. Mhm. Und dann wird ein Halteverbot eingerichtet für eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Datum.
Genau, wenn man umzieht, ist das ja zum Beispiel
genau,
so.
Zum
ja.
Beispiel. Und das war dann so, dass die uns gesagt haben, ja, also es wird schon auch ohne gehen, aber halt, wenn da kein Parkplatz ist, dann drehen die halt einfach um.
Mhm.
Und das würde halt, es wäre halt übel der Stress gewesen, wenn die einfach nicht gehalten hätten. Und dann haben wir gesagt, ah, es tut weh, diese Halteverbotszone einzurichten. Und irgendwie auch noch per Express-Eintrag, also auch nochmal teurer und so. Dann haben wir jetzt gedacht, komm, wir machen das jetzt. Haben wir keine Sorge. Und dann wollte ich das meiner Mutter erzählen und habe so richtig stolz gesagt, so, boah, ja, also wir müssen jetzt, ne, ich habe diese Halteverbotszone eingerichtet. Sie so, ja, das habe ich auch schon gemacht. Und ich so, ich kann mir das nicht vorstellen, dass meine Mutter eine Halteverbotszone bei der Stadt...
Lass mich raten, sie hat ihre eigenen Schilder gebastelt.
Ja, sie hat einen Stuhl hingestellt.
Ah ja, natürlich, das
darf man
classy.
Nicht. Das darf man nicht. Und, deutsches Gesetz, darfst du nicht tun, du darfst keine Parkplätze blockieren. Und dann hat sie aber mir das so gesagt, so von wegen, ja, und dann habe ich da extra das reserviert und blockiert und dann, dann haben die mich angerufen und haben gesagt, da ist der nicht mehr frei. Und ich bin rausgerannt und jemand hat meinen Tisch, also meinen Stuhl weggetragen, so Frechheit. Und ich so, Mama, man darf das nicht machen hier in Deutschland. Sie so, wie?
Ach, das wusste sie nicht.
Sie wusste es
einfach
nicht. Okay. Ich so, Mama, du darfst nicht einfach einen Stuhl auf den Parkplatz stellen. Weil man muss hier ganz offiziell Anträge erfüllen. Sie so, nee, ich hatte keine Ahnung.
Ja, so ist das halt einfach, ne?
Und dann hat sie es gelernt jetzt, aber hoffentlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie es jemals jetzt checken würde, einen Eintrag zu stellen, aber sie weiß zumindest, dass es jetzt theoretisch Möglichkeiten gibt, das offiziell zu machen.
Ich habe auch so, so viele Geschichten, auch mit meiner Mama, wenn ich drüber nachdenke, aber da fangen wir lieber nicht an, drüber zu sprechen, sonst sprechen wir wahrscheinlich 5 Stunden darüber.
Das glaube ich auch.
Aber siehst du, es sind einfach diese Kleinigkeiten im Alltag eines Menschen, die einen manchmal wahnsinnig machen können, vor allem, wenn man vielleicht aus einem anderen Land kommt oder diese Regeln nicht kennt und sich einfach andauernd anpassen muss.
Ja, und du kriegst ja keinen Crashkurs.
Nee, du kriegst keinen Crashkurs. Wirklich.
Der Integrationstest, der beinhaltet, glaube ich, nicht die Regel, dass man, soweit ich weiß, wird ja nicht gesagt, dass du zum Beispiel einen Antrag stellen musst für Parkplatzreservierungen.
Aber Thema sich anpassen.
Ja.
Weißt du, was Code-Switching ist?
Ich weiß, dass das was damit zu tun hat, wie man mit welchen Leuten spricht, besonders wenn man zum Beispiel Migrationsgeschichte hat. Und dass es aber nicht nur um Sprache geht, sondern manchmal auch um Situationen, oder?
Ja,
also,
genau.
Dass man sich auch mal so anders verhält.
Genau, das ist vor allem, dass du deine Sprache wechselst, wie du sprichst, je nachdem, wo du bist. Vor allem im Unterschied jetzt, wenn du zu Hause sprichst, sprichst du auf eine ganz bestimmte Art und Weise und dann gibt es Situationen, in denen du ganz anders plötzlich anfängst zu reden, wenn du zum Beispiel in der Behörde sitzt oder in der Schule oder in der Arbeit oder sonst wo und wirst vielleicht plötzlich ein bisschen ein anderer Mensch oder musst dich verstellen. Das kann für sehr viele Menschen anstrengend sein, vor allem, wie du gesagt hast, mit Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch Bildungseinsteigerinnen und Einsteiger, also die vielleicht aus anderen Verhältnissen kommen, aus sozial benachteiligten Vierteln und so weiter. Und ja, lass uns gerne darüber sprechen, weil ich glaube, das kennen wir auch ganz gut.
Ja, und
dieses Code-Switching.
Wir haben uns ja einige Sachen irgendwie haben wir so gesehen auf Social Media, weil ein paar Leute darüber geredet haben, fanden wir super spannendes Thema. Weil das gibt's ja, also ich glaube, theoretisch kennt das jeder erstmal.
Ja.
Also
muss man sagen.
Ich kenne auch zum Beispiel Leute, die reden auf einmal in einem Dialekt, wenn sie wieder in der Heimat sind. Und davor sind sie aber zum Beispiel reden sie voll Hochdeutsch und mit mir. So, das habe ich auch schon mal. Dann merkt man richtig so, wie es umswitcht. Ich glaube, man kann das aber auch so mit, wenn ich so meinen Bruder, der normalerweise mit mir spricht oder mit seinen Leuten spricht, wenn der auf einmal in seiner, wenn ich merke, wie er mit der Arbeit, in der Arbeit spricht, ist auf einmal ein anderer Mensch.
Ja.
Und ich denke so, okay,
ist das bei meinem Bruder
so habe ich dich auch noch nicht gesehen. Mhm. Also so im Homeoffice habe ich das mal mitbekommen, wie er so ein Telefonat gemacht hat. War so, okay, andere Persönlichkeit, hallo.
Ja.
Sowas. Aber genau, ich glaube, es ist auch nochmal dieses, ursprünglich mal aus der Linguistik, so dieses Sprachenmischmasch. Also ich denke da zum Beispiel immer an den Partner von meiner Mutter, der ist Russlanddeutsch, der kommt aus Kasachstan. Und ich habe mit ihm aber schon immer mehr Deutsch geredet, aber halt nicht nur. Mit meiner Mutter würde ich eigentlich meistens Russisch reden.
Ja.
Mit ihm rede ich schon mehr Deutsch, aber es fühlt sich auch komisch an, nur Deutsch mit ihm zu reden. So, deswegen passiert zum Beispiel, wenn er mich mal abholt mit dem Auto, dann sage ich, holst du mich ab, ist Bahnhof.
Ja.
So, halt dieses typische Mischmasch.
Das ist Code-Switching tatsächlich. Das kommt aus der, das ist genau, glaube ich, der ursprüngliche Grund, warum man das Code-Switching nennt, weil man erstmal zwischen Sprachen wechselt.
Ja.
Und dann hat sich dieser Begriff Code-Switching eben so ein bisschen erweitert und wurde weitergetragen in verschiedene Bereiche, wenn man sich eben verstellt.
Ja, voll. Und ja, also ich habe dann so gedacht, so, okay, wann macht man das denn so?
Mhm.
Eigentlich habe ich dann gedacht, ich habe mir ja das R abtrainiert. Ich habe ja früher das R gerollt.
Mhm.
Im Prinzip war das wahrscheinlich auch eine Art Code-Switch. Also, dass ich irgendwann angefangen habe, mich akzentfrei, dialektfrei und so. Und ich meine, ich habe ja früher auch in so einem benachteiligten Viertel gewohnt. Da habe ich anders gesprochen. Also ich habe schon, ich sage jetzt mal, sehr hart umgangssprachlich geredet. So habe ich Deutsch angefangen zu sprechen.
Ja.
Mit Digger und keine Ahnung was. So. Ja. Und keine Ahnung, wie man halt so früher geredet hat oder wie ich früher geredet habe. Und ab dem Moment, wo ich dann irgendwann ins Gymnasium kam, das war halt voll der Prozess. Und dann irgendwann aber auch studiert habe und so und irgendwie um mich herum nicht nur Menschen mit Migrationsgeschichte da waren, sondern auch irgendwann sehr viele Deutsche, habe ich schon sehr hart irgendwann angefangen, meine Sprache zu verändern, aber auch irgendwann so, wie ich mich verhalte. Und weißt du, an welche Situation ich, glaube ich, den heftigsten Code-Switch mache oder auch früher gemacht habe? Wenn ich so bei Freunden, die deutsch sind, zu Hause war. Ich weiß noch, ich war so in der 5., 6. Klasse. Das heißt, ich war eigentlich noch so mitten in diesem ganzen Prozess. Und dann war ich so bei einer deutschen Freundin eingeladen und die hatte halt ein Reihenhaus und die hatte so einen tollen Garten und die war so toll angezogen so und ich fand die immer ganz toll irgendwie.
Ja.
Und wir waren befreundet und bei ihr zu Hause habe ich mich dann so, ich habe so angestrengt, mich gut zu verhalten, immer Hilfe anzubieten. Darf ich das? Oh, kann ich das wegräumen? Soll ich meine Schuhe ausziehen? Solche Sachen so, damit ich bloß nicht wie das laute, unhöfliche, unsaubere Migra-Kind rüberkomme. Mhm. Das weiß ich noch damals, dass ich das so, ich habe mich richtig angestrengt, bei den Deutschen halt so gut anzukommen.
Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Auch diese Situation kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Und ich musste aber auch an eine sehr kleine Situation denken, jetzt auch im Alltag, obwohl ich es, glaube ich, nicht mehr brauche oder ich muss mich nicht mehr verstellen oder ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es notwendig ist, weil ich mittlerweile echt, glaube ich, im Einklang mit allem bin oder mit mir selbst und ich endlich sagen kann, ich kann so sein, wie ich bin. Trotzdem gibt es Situationen, in denen ich fühle, dass ich nicht irgendwie mich vielleicht doch verstellen muss, weil ich dazugehören möchte oder weil ich ernst genommen werden will. Und das ist zum Beispiel an der Kasse.
Oh mein Gott, ja!
Ich stehe mit meinem Bruder an der Kasse und wir unterhalten uns auf Russisch. Und ich merke, dass die Kassiererin zum Beispiel gemerkt hat, dass wir Russisch sprechen. Und damit ich aber mir ganz sicher bin, dass die mich aber auch weiterhin mag und mich irgendwie ernst nimmt, bin ich 10 und 20 Mal höflicher, als ich eh schon bin und sage 100 Mal Danke und Bitte, lächel, glaube ich, 7 Mal mehr als sonst und frag und komm danach quasi.
Ja.
Und wenn dieser Kassier-Ding abgeschlossen ist, bin ich so erleichtert, so, ich habe die Situation geschafft. Das ist tatsächlich, also mit gemeinsam, ne, wenn man jetzt so eine Situation hat oder wenn meine Mama irgendwo, dass jemand mitbekommt, dass ich nicht deutsch bin, dass ich mich anstrenge, zu zeigen, hey, aber ich kann auch perfekt Hochdeutsch sprechen keine Sorge und ich bin auch höflich und ich respektiere sie. Also das habe ich total krass im Kopf.
Ich auch, wenn ich so in Läden bin und ich merke schon so, Blicke oder sowas.
Ja.
Oder vielleicht sind diese Blicke auch überhaupt, die haben nichts zu sagen. Vielleicht schaut die Person
absolut
einfach so, wie sie ist. So, es hat nichts mit der Person zu tun.
Ja.
Es hat alles mit mir zu tun.
Ja.
Also weil ich dann in dem Moment denke.
Das sind unsere eigenen Erwartungen.
Ja,
ja,
weil ich dann in dem Moment denke, komm, jetzt bin ich die vorbildlichste Deutsche, die diese Person in diesem Laden gesehen hat. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie zufällig, wo, keine Ahnung, irgendwas ist?
Ja,
so.
Schinken.
Wo ist der Schinken? Würde ich so nicht sagen.
Der?
Entschuldigen Sie, hätten Sie zufällig eine Ahnung, wo man hier den Schinken in welchem Regal findet? So, ach, vielen Dank.
Ja.
Also ich bin auf einmal wirklich so unerträglich,
genau,
freundlich. So.
Oder wenn du an der Selbstbedienerkasse stehst und irgendwas nicht funktioniert. Entschuldigen Sie bitte, ich stehe gerade an der Selbstbedienerkasse.
Oh mein Gott,
ich weiß nicht mal, ob das richtig ist, das Wort. Könnten Sie mir bitte helfen? Ich glaube, meine Zitrone ist nicht über den
QR-Code
drüber gekommen.
Ja, tut mir leid, ich habe es echt so gefällt.
Ja, und 100 Mal entschuldigen
ja,
und so weiter.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch das,
oh
was
Gott.
Frauen sehr oft machen.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Das kommt auch noch dazu. Oder zum Beispiel Situationen, ja, natürlich auch in der Ausländerbehörde, ne?
Mhm.
Da strengt man sich besonders, besonders an, obwohl ich auch behaupten würde, ich muss es nicht mehr tun, aber es ist dann auch sowas wie, ich trage dann eher seltener so größere Ketten, zum Beispiel, wenn ich in so einer Behörde sitze, ziehe mich einfach so sehr, so seriös.
Oh,
normal.
Ja, Kleidungsstil ist
genau,
auch.
Genau, Kleidungsstil
ja.
kommt auch noch dazu, dass sie bloß nicht denken, was ist das denn für eine Russin, die will bestimmt nur Party machen. Oder also ich habe, glaube ich, solche Gedanken manchmal im Kopf, dass ich verurteilt werden könnte, vor allem als Frau, dann noch als Frau mit russischem Background. Und ich weiß, dass Menschen generell Vorurteile haben und ich werde das nicht ändern können, dass wenn mich eine Person anguckt und vielleicht mein Russisch hört, dass sie vielleicht nicht ein Vorurteil in ihrem Kopf dann in diesem Moment hat. Aber trotzdem ja, versucht man irgendwie mit der Situation ja klarzukommen und damit umzugehen.
Es passiert ja auch einfach komplett unbewusst, bei mir zumindest. Also ich habe da neulich drüber nachgedacht. Ich war in der Heimat in so einem Vorort. Da war auch meine Schule früher, wo ich aufgewachsen bin. Sehr, sehr deutsch alles. Also da arbeiten auch fast ausschließlich in allen Restaurants und Läden ältere Damen und Herren, die aus Bayern kommen. Und ich schätze, das kompensiere ich dann immer so unterbewusst. Ich war nämlich, wollte Blumen kaufen.
Ja.
Und ich finde, Blumensträuße zusammenstellen ist auch immer so eine soziale Interaktion, die muss man
ja,
irgendwie können.
Ja, und so teuer.
Ja.
Seit wann sind Blumen bitte so teuer?
Es ist teuer. Du musst gefühlt wissen, wie diese Blumen heißen, weil sonst wirst du ja eh schon gejudged. Und also
welches
fühle
Budget
mich
haben sie? Da denke ich mir so,
ja, oder so, die fragen nicht mal nach dem Budget und du musst es sagen und dann fühlst du dich unangenehm,
ja,
weil du willst ja auch, also, ne, ist
ja
jetzt nicht, ne, so, es tut mir leid, aber ich will halt nicht 500 Euro ausgeben.
Nehmen
für
Sie gerne einfach Trockenblumen, das passt schon.
Und dann war ich da in so einem Laden und die Frau hat mich halt irgendwie so fast gar nicht angeschaut und dann war ich so, komm, jetzt sage ich dir mal so, ich weiß, was ich mache. Aber versuch mal einer Frau, einer deutschen Blumenverkäuferin zu erklären, warum du eine ungerade Anzahl an Blumen brauchst für deine russische Mutter.
Ja,
das ist ja schon schwierig genug.
Ja.
Und dann so, nee, also wenn es jetzt 5 sind, dann, oder wenn 6 sind, nee, noch eins mehr, nee, dann lieber eins weniger. Wie viel kostet das genau?
Ja.
So, aber gleichzeitig möchtest du ja nett sein und so. Und dann hat diese Frau angefangen so mit mir so, weil die sind auch einfach in Bayern manchmal ein bisschen unfreundlicher und harscher.
Mhm.
So. Das heißt, das muss man eh schon so ein bisschen abkönnen. So bin ich aufgewachsen.
Einfach
schon okay.
Direkt, ja.
Genau, man muss direkt sein.
Mhm.
Und auf einmal redet die so, weil ich dann so ein bisschen sehr so versucht habe, ja, und dann nehme ich noch die, ach, die schauen ja schön aus und versuche so ihr zu sagen, ihr ein gutes Gefühl zu geben, dass ich ihre Blumen so toll finde.
People-pleasing,
ja,
nennt man
das,
das
auch noch. Das kommt auch noch
das
dazu.
Kommt auch noch dazu.
Oh mein Gott. Und dann, dann redet die auf einmal mit mir so übers Wetter. Aber so richtig bayerisch, so, ach, ein Sturm kommt auf, so, und ich denke mir so,
Sturm.
Ja, irgendwie so, und ich denke, ja, von
das
wegen,
ist ja
alle,
der Wahnsinn,
es war so,
der Sturm kommt auf.
Weiß nicht, was du da gerade gemacht hast, aber es war nicht bayerisch.
Das ist der Wahnsinn.
Besser, aber ich glaube immer noch nicht ganz da.
Das ist der Wahnsinn. Was war das?
Wir hören jetzt auf damit. Das war jetzt auch ein, ich weiß nicht, ob das ein Codeswitch war oder was.
Ja,
aber,
manchmal kommt es raus.
Genau, auf jeden Fall war sie, es war so ein, es hat so fast angefangen zu reden. Auf einmal hat die mit mir darüber geredet und ich war so, Test bestanden, glaube ich. Wenn die mit mir jetzt anfängt zu smalltalken, die deutsche Blumenverkäuferin, dann habe ich den Integrationstest hier bestanden,
ja,
der in meinem Kopf stattfindet.
Oh mein Gott, weißt du, was ich auch noch habe? Manchmal, das ist so bescheuert und ich will auch gar nicht, dass das existiert und mich nervt das. Aber wenn ich mit meiner Mama zum Beispiel irgendwo bin, unter deutschen Menschen und sie fängt an, Deutsch zu sprechen mit einem sehr, ja, starken schon Akzent, also sie kann super toll Deutsch sprechen mit einem starken Akzent, dann
deine Mama.
Ja, ja.
Mhm.
Dann bin ich aber in so einer Situation, in der ich irgendwie ihr immer helfen möchte und...
Ja, ich auch.
Obwohl sie das gar nicht braucht.
Boah, ich weiß, was du meinst. Und sie will das dann auch meistens natürlich nicht.
Sie will das auch nicht. Ja. Und ich... Also während sie dann spricht und etwas gesagt hat, übersetze ich das auf Hochdeutsch.
Ich kenne das, oh mein Gott.
Und eigentlich ist es unnötig.
Ja.
Und es ist, glaube ich, auch etwas unhöflich vielleicht auch meiner Mama gegenüber, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Es ist auch bestimmt kein schönes Gefühl.
Es ist überhaupt kein schönes Gefühl und ich würde es gerne auch lassen, aber manchmal ist es so in mir drin, ich muss es jetzt gerade dieser deutschen Person, die vor uns stellt, klarstellen, dass wir gemeinsam ein starkes Team sind und dass wir es gemeinsam schaffen und dass wir alle Fragen klären hier, die im Raum sind, aber diese Situation, auch dieses, das ist ja auch ein Code-Switching bei mir, weil in diesem Moment, ich könnte ja meine Mama einfach gerade... Ich könnte sie so sprechen lassen, wie sie will.
Ja.
Und dann versuche ich aber auf so einem mega krass perfekten Hochdeutsch dann auch noch super höflich und freundlich der Person zu übersetzen, was meine Mama gerade auf Deutsch gesagt hat.
Ja,
wie
oder auch.
Komisch ist das.
Ja, und ich übersetze dann meiner Mutter auch nochmal was auf Russisch quasi, was gerade auf Deutsch gesagt hat. Dabei hat sie es auch verstanden.
Ja.
Und ich denke mir halt auch so, oh, das ist halt aber auch noch so in mir drin, weil es halt früher vielleicht mal nicht so war und natürlich mittlerweile einfach nicht mehr nötig ist, so viel hin und her zu übersetzen. Aber es ist so ganz tief irgendwo drin.
Voll, voll. Und ich habe auch nochmal so nachgeschaut, welche Beispiele es noch so von Code-Switching gibt. Zum Beispiel auch bei Menschen, die nicht weiß sind, also Person of Color zum Beispiel, Leute, die glätten sich oft die Haare, um weniger aufzufallen. Das ist zum Beispiel so ein Code-Switching. Oder ein schwuler Mitarbeiter versucht extra männlich, in Anführungszeichen, zu sprechen und aufzutreten, damit er keine Vorurteile bekommt von seinen Mitarbeitenden vielleicht auch. Oder ein schwarzer Mitarbeiter sieht davon ab, Kaffeepausen zu machen, weil er nicht in dieses Faulheitsstereotyp reinfallen will, in diese Stereotype, die möchte er nicht, dass das aufkommt. Genau, das sind so Sachen. Und zum Beispiel hier schreibt auch die Anti-Bias, das ist so eine Infoplattform über Forschungen zu und Strategien gegen unbewusste Vorurteile. Die schreibt, dass dieses Code-Switching ist ja eigentlich das, wenn man nicht man selbst sein kann.
Ja.
Das ist ja, wenn du dich wirklich verstellst, wenn du eine andere Person auf einmal bist.
Ja, aber irgendwie gehört ja auch beides zu einem trotzdem. Irgendwie.
Ja,
aber
irgendwie
nicht unbedingt, also aus irgendwie Umstand oder aus Kontext. Also, es ist voll das komplexe Thema.
Und die schreiben, also haben Leute dieses Gefühl, zum Beispiel an ihrem Arbeitsplatz nicht sie selbst sein zu können, reduziert das natürlich auch die Leistungsbereitschaft und das Commitment zum Betrieb. Und das führt aber auch super oft dazu, dass Leute ja den Job wechseln.
Weil sie sich nicht wohlfühlen.
Weil die sich nicht dazugehört fühlen.
Ja, verstehe ich auch.
Genau, weil man dann irgendwie sich nicht connecten kann doch mit allen anderen, so wie man sich das vielleicht wünscht, weil man sich da doch so krass verstellt.
Aber weißt du, woran ich gerade denken muss? Dass es das auch in die andere Richtung gibt. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wenn ich in einen russischen Supermarkt gehe, dann würde ich niemals am Ende bei der Kassiererin, die Russisch spricht,
Tschüss sagen.
Danke, schönen Tag
das
noch.
Das stimmt.
Würde ich nicht machen.
Nee.
Im Gegenteil, ich hatte mal einen russischen Supermarkt bei mir in der Nähe. Da wollte ich ja unbedingt, dass die mit mir Russisch spricht und dass die mich auch als russisch sprechend wahrnimmt. Und es war eine lange Arbeit, weil ich dann die ganze Zeit so, du musst es dann so richtig so privat, danke, спасибо, skartichke можно, kann ich mit Karte, so, alles klar. Und die sind ja alle sehr so, absolut nicht, es ist jetzt nicht unfreundlich, aber halt auch nicht aufgesetzt freundlich, sag ich mal.
Ja, normal.
So, und da war die Besonderheit, dass nur Menschen, die Russisch sprechen, irgendwann Pirashki angeboten bekommen haben, die es nur an der Kasse zu kaufen gab.
Wie? Wenn du kein Russisch konntest, hast du kein Pirashki bekommen?
Ich habe die ganze Zeit keine Pirashki angeboten bekommen, bis irgendwann haben sie gesagt, Pirashki хотите? So. Und ich war dann so, nachdem ich gezahlt habe.
Was ist das für eine Diskriminierung anderen gegenüber?
So. Und ich war so, da? Also es war zum Verkaufen. Waren selbstgemachte.
Genau, Pirashki sind Teigtaschen zum Beispiel gefüllt, so ganz warme. Mit Kartoffeln,
Hackfleisch,
Kapusta,
genau. Und ich war so, danke, Kio, was jetzt? Welche haben sie? Ja, das Kartoschke, yes, damit. Und dann sagt ihr, auf einmal wird die so warm mit mir und sagt so, ja, die sind warm, frisch gemacht noch, wenn du Glück hast. Ne? So, kostet auch nur, also voll wenig Geld, irgendwie, ja, 2 Euro oder so für so ein Ding. Und ich so, nur da weit ihr, klar, lass, nehme ich mit. So. Und dann bin ich mit diesen warmen Pirashki nach Hause gegangen und war so, yes, endlich.
Richtig Lust gerade auf so einen Pirashok.
Ja, ich auch. Aber ich sag mal so, Ich bin so eine Woche später gekommen, die wusste nicht mehr, dass ich Russisch spreche. Und ich sehe diese Piroschki-Tasche, diese Tasche voller Piroschki im Hintergrund, schaue sie so an und sie so, danke, schönen Tag noch. So auf Deutsch zu mir. Und ich war so, oh Mann.
Die Warum hast du nichts gesagt? Du hättest ja nochmal vielleicht Pirajok bekommen können.
Vielleicht.
Aber das ist komisch, dass das nur an Leute... Ja. Das ist komisch.
Es ja, ist so, es war eine Eigenheit von diesem Supermarkt.
Ist das so eine Aktion gewesen?
Nee.
Das war so, einfach oder hat so, wie sie das diesen, einfach entschieden?
Ja, die haben halt so diesen Laden betrieben. Ich weiß auch nicht, wie offiziell das war, aber die haben halt einfach die Pirajkis gedealt. Ja. Und die hast du halt nur bekommen, wenn die mit dir sich auf Russisch unterhalten konnten.
Ja, okay. Ja, gut. Man sucht ja schon dann so irgendwie die Leute so.
Das ist auch ein Code-Switch. So, ich switche da den Code, um die Pirajki zu bekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Und genauso würde ich auch mal sagen, so, wenn ich mit meiner Familie rede, ich rede mit denen anders. Als ob ich mit meinem Bruder irgendwie so, auf einmal bin ich halt wieder so, wie ich halt früher geredet habe. Die Grammatik ist auf jeden Fall runtergefahren. Das ein oder andere Digger rutscht rein.
Ja.
Ich kann das nicht abstellen. Das ist halt so, wie wir halt früher geredet haben.
Ja, voll. Ist immer noch ganz normal. Ach, es gibt so viele Momente, in denen, also, ich glaube, das ist echt so, man kann sich auch echt lange noch drüber unterhalten und da fallen bestimmt auch euch, liebe nette Mädchen, Community Sachen ein, wo ihr denkt, boah, das ist wirklich ein Moment gewesen, da habe ich das Gefühl gehabt, ich war plötzlich ein anderer Mensch, weil ich mich anpassen musste. Nur halt eben, das Ding ist einfach für Leute, die Migrationsgeschichte haben, ist einfach deutlich schwieriger, diese Situation zu bewältigen. Es gibt das, gibt es ja wie gesagt auch bei Deutschen, aber deutlich schwieriger, diese Situation teilweise zu bewältigen, weil man so anders dann plötzlich ist, damit man akzeptiert und respektiert wird.
Ja, voll. Kann aber auch voll die Belastung sein. Ja. Ich glaube, das ist dann auch nochmal total individuell abhängig. Ich will zum Schluss noch eine Sache sagen, weil ich da ein bisschen an uns denken musste, was wir manchmal machen. Das ist nämlich von der TU Dortmund zum Thema, das habe ich gefunden. Das war so ein kleines ABC, Migration, Mehrsprachigkeit und da geht es halt genau um Code-Switching und Sprachenwechsel. Und dann stand da so als Beispiel so, es kann sein, dass Türkisch die erste Familiensprache ist, Deutsch die Sprache in der Institution, also wie in der Schule oder Uni oder so. Mhm. Deswegen gibt es auch Begriffe aus der Schule, wie so Direktor oder, keine Ahnung, Zeugnis oder sowas. Die würdest du auch nur auf Deutsch sagen, weil du sie ja nur in diesem Kontext kennst.
Termin.
So. Ja. Hast du im Russischen
natürlich.
Nicht. Genau. Und Persönliches ist dann aber eher dann vielleicht Türkisch in dem Fall oder halt bei uns Russisch. Und dann steht aber weiter, es kann auch sein, dass Sprecher von weiteren Anwesenden nicht verstanden werden wollen.
Ah.
Und den Wechsel als Kodierung beachten.
Oh ja.
Das heißt, Sprache dient hier als Ausschluss.
So, liebe Leute.
Das haben wir auch schon gemacht. Wenn wir so unter Deutschen waren und wir müssen gerade kurz einmal was besprechen, was wichtig ist, dann sagen wir das auf Russisch.
Das ist eine Superpower.
Schon eigentlich.
Finde ich richtig cool. Das Problem ist nur, heutzutage habe ich das Gefühl, jeder um mich herum kann Russisch verstehen.
ja, du musst das bei Leuten machen, bei denen du es sicher weißt.
Und es ist voll
oft so,
dass meine Mama irgendwas voll laut sagt.
Ja, meine auch.
Auf Russisch. Und ich so, Mama, bist du dir sicher, dass sie gerade das auf
meine
Russisch...
Meine auch.
Wir gehen aber jetzt mal weiter in den Jetzt-Talk.
Der aber auch so ein bisschen zum Thema passt.
Der auch zu dem Thema passt. Ja. Weil da haben wir beide auch wieder was ausgespielt bekommen auf Social Media, wo wir gedacht haben, okay, das könnten wir eventuell kennen, wissen wir nicht, müssen wir drüber sprechen, ob das so wirklich so ist.
Ja.
Und zwar haben da so einige Leute gesagt, dass sie zwei Persönlichkeiten haben, wenn sie zum Beispiel auf Deutsch reden oder eben auf Russisch. Und ich spiele mal ganz kurz einen Ton ab, damit ihr ungefähr wisst,
wie sich das anhört.
Mhm. Diese Person hier, die ihr gerade hört, telefoniert mit jemandem und sieht dann aber jemanden auf der Straße, mit dem sie dann plötzlich auf Russisch anfängt zu sprechen.
Thank you so much, you're the best. Okay, bye. Okay. Ты что на меня смотришь? Стоит и смотрит.
Okay, erstmal sagt sie so auf Englisch, ne, goodbye, thank you. Also das passiert, mein Gott, welche Sprache benutze ich denn jetzt?
Deutsch.
Genau, danke, hallo, tschüss, so, voll nett. Und dann so, was guckst du mich so an, du Debil, was auch immer das heißt.
Er steht und schaut mich an, aber so, so richtig aggressiv irgendwie. Und ich habe auch voll viele in dieser Art gesehen, wo Leute so irgendwie so freundlich miteinander sind und dann so den Hörer abnehmen und dann so auf einmal so richtig beleidigend werden oder keine Ahnung. Das war natürlich alles ein bisschen überzogen. Yeah. Aber wir haben uns dann so gefragt, so wechseln wir eigentlich die Persönlichkeit so, wenn wir auf Russisch reden auf einmal?
Also pass auf, folgendes Beispiel. Ich treffe eine deutsche Mutter einer sehr guten Freundin.
Mhm.
Versus, ich treffe eine russische Mutter einer genauso sehr guten Freundin.
Ja.
Und ich unterhalte mich mit beiden über das gleiche Thema.
Ja.
So. Mhm. Ich spreche anders. Ich spreche mit der deutschen Mutter.
Wie würdest du? Okay, ich bin jetzt die deutsche Mutter.
Mhm. Wir unterhalten uns über den Urlaub.
Ja.
Über Spanien, wo ich gerade war. Okay. Über wo wir gemeinsam waren.
Hallo, Victoria. Na, wie war der Spanien-Urlaub?
Hallo, Silke. Ja, der war sehr, sehr schön. Also wir haben viel Sonne gehabt, haben uns echt viel entspannt haben uns echt schöne so Sehenswürdigkeiten angeguckt.
Toll.
Ja, es war ganz toll.
Gut gegessen, ja.
Ja, wir haben so richtig traditionelle spanische Tapas probiert.
Oh.
Ja, es war wirklich, war ganz toll. Warst du da schon mal?
Nee, aber das tolle Wetter habt ihr ja mitgebracht hier nach Deutschland.
Ja, genau. Das war ja...
Kann uns nicht ernst nehmen.
So.
Okay. Und jetzt Russisch.
Ja.
Привет, Вика.
Здравствуйте, тетя Лада.
Ну как, поехали в Испанию?
Да, все нормально было. То есть, ну, погода нормальная. Отдыхали немножко, ничего такого, ну, особенного. Ну, было хорошее время, так все нормально.
Да?
Угу.
Что-то принесла?
Да.
Wir müssen vielleicht irgendwas übersetzen, ja, Leute. Das war jetzt nur für Russisch Sprechende interessant.
Also, ich habe gerade gesagt... ja, es war okay, es war ganz gut, also gutes Wetter gehabt, ja, wir haben uns einfach ganz normal entspannt, so, ne, ganz...
Auf jeden Fall bist du emotionsloser, würde ich sagen, auf Russisch.
Exakt, ich bin etwas emotionsloser, beziehungsweise nicht so aufgesetzt vielleicht, nicht so übermäßig freundlich, toll finde Persönlichkeit ist dann, sondern mehr so ehrlich.
Ja, wir hatten ja schon mal sowas zum Thema osteuropäische Strenge in Anführungszeichen als Vorurteil, weil das ja so viele Leute immer nennen. Und ich finde auch, das hat nicht so viel mit Strenge oder so zu tun, sondern es ist mehr so diese Etikette, die im Deutschen einfach mitschwingt, freundlich sein zu müssen, die es halt so nicht unbedingt gibt in der russischen Sprache.
Gleichzeitig gibt es aber die Etikette in der russischen Sprache oder zumindest russischen Menschen gegenüber. Genau. Bei mir jetzt persönlich, respektvoll zu sein, wenn ich mit der Mutter, mit der russischen Mutter einer sehr guten Freundin von mir spreche. Und ich spreche mit ihr deshalb auf einem ganz anderen Level als mit der deutschen Mutter, weil der Anspruch auf Respekt oder den Umgang mit ihr anders ist als mit der deutschen Mutter.
Aber das
Und ich kann es auch ganz... schwer beschreiben. Wie ist es bei dir? Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich würde sagen, es ist halt schwierig, weil ich nicht so häufig in Situationen komme, wo ich mit russisch sprechenden Autoritätspersonen in Kontakt komme, sage ich jetzt mal. Aber so, ich sag mal, sowas wie mit meiner Familie, wenn ich jetzt mit meiner Mom rede oder mit einer deutschen Mutter von zum Beispiel jemandem und da geht es so auch ums Treffen. So, dann würde ich sagen, hi, wann würden wir uns denn treffen am Samstag? Ich bin da total entspannt, für mich würde ab 14 Uhr gehen, aber ich richte mich gerne nach Ihnen, so ungefähr. Und meine Mutter, sage ich natürlich, weil sie aber auch meine Mutter ist, nun stocker, darfst du schämst ja. Punkt. Ja. Mehr sage ich da gar nicht.
So, wann treffen wir uns?
Ich muss nicht um den heißen Brei herumreden. So,
liegt das auch daran, dass es deine Mutter ist.
Genau. Und dann denke ich aber so ein bisschen an, es gab neulich so eine Situation, da hat mich einer aus der Familie, also entfernte Familie für mich, abgeholt. Mhm. Das war ein russisch sprechender Mann, auch russlanddeutsch.
Er hat dich abgeholt.
Meine Mama war auch da. Okay. Wohin gefahren? Ja. Er hat uns einen Gefallen getan. Also er ist Teil der Familie. So. Aber ich habe mit ihm super selten zu tun. Und der redet aber so, du stand dabei, privat, gavari, so ungefähr. Ja, also der hat so eine ganz eigene Art ungefähr. Ja. Und dann so, na, privat und so. Und dann bin ich auf einmal so, okay, so.
Wie verhält man sich?
Und dann hat er mich gefragt, wohin zu navigieren. Also ich sollte das Navi anschmeißen und ihm dann auf Russisch sagen, wo er hinfahren soll.
Ja.
Das war wie so eine wie so ein Test, weil ich so die ganze Zeit so, ich musste freundlich sein. Gleichzeitig hat er die ganze Zeit diskutiert mit mir, ob diese Straße richtig war oder nicht. Und ich war nur so, da ist dies nach Leber, jetzt nach links. Ja. Also, ja, nur ich fahr weiter. Und ich war dann so, oh Gott, kommen wir hier noch an oder nicht? Mach bitte, was du möchtest. So, ich weiß es auch nicht. Aber ich finde, für mich ist es schwierig, das über mich selbst sagen zu können. Weil ich finde, das passiert noch viel mehr unbewusst.
Ja, also das passiert absolut unbewusst. Man muss sich da total die Gedanken machen, warum man wie spricht. Was ich jetzt gerade aber auch noch, woran ich gerade auch noch denken musste, ich weiß das ganz oft, also zum Beispiel, wenn irgendwelche Eltern Freunde von meiner Mama mit meiner Mama gesprochen haben oder auch mein Onkel. Mein Onkel aus Russland spricht mit meiner Mutter und sagt ihr, очень хорошо воспитал твоих детей. du hast deine Kinder sehr gut erzogen, das sieht man, ne? Mhm. Und dann noch ein anderer russischer Bekannter von uns hat ähnlich gesagt, Taki waspitanne dete, so gut erzogene Kinder, immer so als Lob, Kompliment an, Kompliment an meine Mama, ne?
Ja, ja, ja.
Und ja, stimmt. Das habe ich immer so gehört, dieses waspitanne dete, это так, это очень важно, waspitanne, erzogene Kinder zu haben, dieses Benehmen, Respekt, sich gut verhalten.
Ja, ich kenne das auch als Beleidigung über andere Kinder. Takini was bitte, ne?
Genau.
Das sind unerzogene Kinder.
Unerzogene so, Kinder. Okay. So. Und ich glaube, ich habe schon immer versucht, so die was bitte, ne, Deutschke zu sein. Die erzogene Tochter. Und deswegen habe ich das auch immer so in mir drin, dass ich mit vor allem russischsprachigen Menschen mit sehr viel Respekt und sehr viel Höflichkeit spreche, obwohl ich auch mit Deutschen natürlich auch genauso viel. Aber anders.
Ja.
Leute, vielleicht wisst ihr, was ich meine.
Ja, und ich glaube, ich würde eher in so eine Falle laufen und das nicht richtig machen, weil ich es eben nicht so sehr vermittelt bekommen habe. Weil ich dann irgendwann mehr mit deutschen Menschen aufgewachsen
bin. Du wurdest also nicht gut erzogen, oder was?
Doch, bestimmt, hoffentlich. Aber ich kam halt nicht so unfassbar oft, glaube ich, in so Situationen, wo ich quasi von anderen russischen Eltern oder, keine Ahnung, treten. Ja doch, gut, wenn ich so drüber nachdenke, schon wahrscheinlich. Aber es ist auch vielleicht einfach unbewusst. Es ist ein Switch bei mir, unbewusst, den ich so gar nicht definieren kann.
Ja, voll, das ist auch schwer.
Ja.
Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn ich auf Russisch rede, also ich habe jetzt keine andere Persönlichkeit, so, das ist ja nicht, ich glaube nicht, dass das ist ja nur so.
Also auf
wieder,
eine Art.
Auf TikTok und auf Social Media wird das immer so plakativ so gezeigt, ja, hi, direkt eine andere Persönlichkeit, ist es ja natürlich keine Persönlichkeit, sondern eine andere Art einfach zu sprechen oder vielleicht ein emotionaler Wert gegenüber der Muttersprache oder sowas oder wie auch immer.
Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, ob ich eine andere Persönlichkeit habe auf Russisch einfach. Ganz anders rede.
Lass uns mal irgendwann einen Tag nur auf Russisch reden.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das
Und dann
schaffe.
Gucken wir mal.
Ja.
Ja, wir müssen vielleicht mal, ja, also ein paar Leute haben
Eigentlich
uns auch schon...
Eigentlich muss ich mal bei dir, bei den Eltern am Tisch sitzen und du bei mir.
Ein paar Leute haben uns ja auch schon gefragt, ob wir eine Folge aufnehmen, komplett auf Russisch.
Ja, oder mit unseren Eltern, haben uns auch schon Leute gefragt.
Stimmt.
Mit unseren Müttern.
Also finde ich, mit meiner Mama, nee, geht
ich
nicht.
Ich glaube, meiner auch nicht.
Aber auf Russisch eine ganze Folge...
Boah.
Wer hört sich das denn an von euch, die kein Russisch können? Das ist ja das Problem.
Das ist schwierig.
Ja.
Außerdem würde ich da 1000 Fehler machen und zerrissen werden.
Das ist schlimm, genau. Das macht dich ja auch aus, dass du dann trotzdem eine zweite Sprache richtig gut kannst, trotz Fehler. Ist ja nicht schlimm.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Einfach bestärken. So eine höflich erzogene Tochter bist du.
Was mich auch manchmal nervt, weil... Ich weiß, dass ich sehr gut erzogen wurde, tatsächlich, weil, ja, meine Eltern halt. Aber das ist ja nicht immer so gut, dieses gut erzogen. Also weißt du, was ich meine?
Nehmen wir mal was.
Das hindert mich vielleicht daran, noch mehr aus mir rauszukommen. Ich bin doch nicht einfach nur erzogen.
Krise. Identitätskrise hier, live im Podcast, Leute. Ich weiß, was du meinst.
Wo ist mein Temperament?
Wo ist das Temperament?
Wo
ist die deutsche Sprache?
Naja, egal.
Haben wir uns wieder.
So, gut? Haben wir.
Jetzt sind wir wieder in der.
In der unerzogenen deutschen Welt.
Nee, in der erzogenen.
Ach so. Ja, stimmt, du hast recht.
Ja, genau.
Podcast-Welt.
Mein Gott, wirklich eine Identitätskrise hier.
Uns hat jemand geschrieben, wir müssen einen Podcast-Führerschein machen.
Das war ein TikTok-Kommentar.
Ja,
das hat uns keiner geschrieben.
Der hat auch nichts nett gemeint. Also war auf jeden Fall ein unerzogenes Kind gewesen.
Finde ich
wer
auch.
Wer sowas schreibt.
Nee, was bitte, ne? Luigi Blin.
Kaschmar. Kaschmar.
Kaschmar. Sag mal, was heißt Kaschmar auf Deutsch? Schrecklich.
Gruselfaktor.
Nein. Kakoi Kaschmar. Es ist so direkt, finde ich.
Schrecklich.
Es ist aber so
Horror.
Ja.
Horror.
Horror. So, kommt eher ran. Okay.
Danke dafür.
Wir gehen weiter zur Polster der Woche, Leute.
Ja.
Polster. Wir haben Polster bekommen, wir haben Post bekommen. Denn letzte Folge hast du über, wir haben beide über Dagestan gesprochen und die Kommentare dazu, die es gerade so gibt. Falls ihr gerade gar nicht wisst, um was es geht, vielleicht kannst du einen ganz kurzen Recap geben, was nochmal das Phänomen ist. Dagestan, ein, zwei Jahre Dagestan, zwei, drei Jahre Dagestan.
Ja. Einige Leute haben auf TikTok angefangen, Dagestan drunter zu kommentieren oder 2-3 Jahre Dagestan. Und es hat sich herausgestellt, dass es ein queerfeindliches Codewort ist, was einfach benutzt wird, um Menschen, die queer sind oder einfach Männer, die sich gerne schminken, zu beleidigen. Dagestan ist aber natürlich mehr als nur ein Kommentar. Es ist ein Ort, es ist eine Teilrepublik Russlands. Und das kommt auch noch dazu, warum dieser Kommentar so problematisch ist, weil in Dagestan gibt es ja bei queeren Menschen kaum Möglichkeiten, ein normales Leben zu führen. Also sie haben keine Rechte. Und es gibt aber auch in Deutschland sehr wenige Expertinnen und Experten, die was dazu sagen können, weil Dagestan ist natürlich eine etwas abgelegene Republik in Russland. Jetzt aktuell kann man da auch nicht so einfach hinreisen und von da aus berichten. Deswegen gibt es einfach super wenig Expertinnen und Experten. Und wir haben uns gefragt, gibt es Menschen unter euch in der Nette-Mädchen-Community, die sich mit Dagestan, mit Nordkaukasus auskennen, in der Region zumindest, und uns sagen können, wie steht es da wirklich um die Rechte von queeren Menschen, aber auch gleichzeitig, vielleicht habt ihr auch etwas zu berichten darüber.
Und oder uns Erfahrung. Hat
genau eine Person geschrieben.
Genau, und zwar hat uns die Aina geschrieben. Sie hat sich gemeldet und meinte, hey, ich habe euren Aufruf gehört, ob jemand was über Dagestan oder den Nordkaukasus sagen kann. Und das Thema ist mir sehr nah und ich würde super gerne meine Perspektive und meine Erfahrung mit euch teilen. Und das Thema liegt ihr total am Herzen. Wir haben dann gefragt, ob sie uns erstmal erzählen kann, wer sie denn so ist und woher sie kommt und was ihre Geschichte ist.
Ich wurde in Grozny geboren, in Tschetschenien, und ich habe die ersten 11 Jahre meines Lebens dort verbracht. Ich komme aus einer gemischten Familie. Mein Vater ist Tschetschene, meine Mutter Juden. Solche Ehen sind in unserer Region sehr ungewöhnlich, weil Muslime und Juden normalerweise nicht heiraten. Schon alleine mit so einer Herkunft zu leben, war eine Herausforderung. Außerdem habe ich schon als Kind gemerkt, dass ich bisexuell bin. Das ist in unserer Gemeinschaft ein absolutes Tabu. Ich habe es lange verborgen. Erst nach dem Umzug nach Moskau konnte ich ein wenig freier leben, aber immer noch nicht offen über meine Bisexualität sprechen.
Also Aina ist aus Grozny nach Moskau gezogen, hat sie ja gerade gesagt. Und sie erzählt jetzt aber auch, warum sie das gemacht hat und auch, wie es dann war, als queere Person in Berlin unterwegs zu sein.
Mit 11 Jahren floh meine Familie wegen des Krieges aus Grozny nach Moskau. Erst 2019 mit 36 Jahren zog ich nach Berlin, um meinen Master zu machen. Hier konnte ich zum ersten Mal offen an einem Pride teilnehmen, noch während Corona, halbnackt, aber mit Masken. Ich habe mich entschieden, nicht länger zu verstecken, und schließlich habe ich mich auch meiner Familie gegenüber geoutet. Überraschenderweise wurde gut aufgenommen, wahrscheinlich weil meine Familie schon gemischt und weniger konservativ ist. Dennoch würde meine Familie es vermutlich nie meinen tschetschenischen Verwandten erzählen. Queer Menschen existieren in dieser Gemeinschaft praktisch nicht.
Ja, danke schön, Aina, fürs Teilen.
Vielen, vielen Dank.
Ich finde, also als ich diese Mail gelesen habe und dann auch die Sprachnachrichten gehört habe, war ich so, wow, also erstmal krasse Reise für sie persönlich wahrscheinlich. Richtig, richtig schön auch, dass sie so auf uns zugegangen ist und gesagt hat, so sie hat Lust darüber zu sprechen, weil sie jetzt eben offen damit umgehen kann.
Ja.
Also vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Und Aina hat ja auch den Krieg angesprochen. Vielleicht muss man da ganz kurz einordnen, was das für ein Krieg eigentlich war, warum sie nach Moskau damals gegangen sind. Aina hat den Krieg in Tschetschenien angesprochen. 1991 ist ja die Sowjetunion zerfallen und viele alte Sowjetstaaten hatten nicht direkt eine eigene Regierung. Und die Regierung in Moskau hat auch an Macht verloren. Und dann hat sich diese Situation quasi so entwickelt, dass viele so lokale politische Eliten diese Situation sich zunutze gemacht haben. Und auch in Tschetschenien. Und in Tschetschenien wurde dann auch die Unabhängigkeit erklärt, also Unabhängigkeit der Tschetschenischen Republik. Moskau hat das nicht anerkannt. Und das war eigentlich der Beginn der zwei Tschetschenienkriege mit Russland eben. Also der erste Krieg war zwischen 1994 und 1996 und der zweite Krieg war 1999 bis 2009. Mhm. Hunderttausende Menschen sind bei den Kriegen ums Leben gekommen. Es ist schwer zu sagen, wie viele genau, aber es sind Hunderttausende. Und ich weiß noch, dass der Tschetschenienkrieg teilweise bei uns auch mitunter der Grund war, warum wir auch nach Deutschland gekommen sind.
Wirklich?
2002, ja. Für meine Eltern war es super wichtig, dass wir auch deshalb auswandern. Also nicht nur deshalb, aber das war auch mitunter ein Grund, weil sie nicht wollten, dass mein Bruder eingezogen wird in den Krieg. Wir haben damals mitbekommen, wie junge Männer eben dorthin geschickt wurden und teilweise auch nicht zurückgekehrt sind. Ich weiß wirklich noch in der Schule, ich bin dann bis zur fünften Klasse, bis zur vierten Klasse da gewesen, weiß ich noch, dass wir Schweigeminuten gemacht haben für gefallene Soldaten, die bei uns an der Schule waren damals. Und das auf jeden Fall auch etwas, was, ja, glaube ich, sehr viele Menschen da geprägt hat. Ja, sehr traurig, was jetzt aktuell passiert, dass sich die Geschichte wiederholt, dass wieder junge Männer da mobilisiert wurden und in die Ukraine geschickt wurden. Und das ist irgendwie alles absurd, was aktuell passiert.
Total.
Genau. Ja.
Und der erste Krieg müsste auch eigentlich genau während der Zeit sein, wo ich dann auch geboren bin und auch kurz bevor wir nach Deutschland gegangen
sind.
Aber ich habe tatsächlich noch nie mit meiner Mutter darüber gesprochen, in welcher Art das eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Also ich weiß es eigentlich gar nicht.
Ja, stimmt.
Habe ich schon wieder eine Frage für Sie.
Genau, hast eine Frage für Sie. Ja, es ist natürlich auch deutlich mehr Info und das war jetzt einfach eine super, super kurze Zusammenfassung. Wenn da Informationen fehlen oder sowas, Leute, wenn ihr euch informieren wollt, ihr könnt das auf jeden Fall machen, zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben da sehr viele detaillierte Informationen reingeschrieben.
Verlinken wir euch in die Show.
Genau, verlinken wir euch. So, wir wollten aber von Aina doch noch ein paar Sachen wissen.
Genau.
Und zwar Aspekte ihrer Herkunft, die wir wissen sollten, wenn wir einfach zu wenig wissen über Tschetschenien und über den Ort, an dem sie aufgewachsen ist.
Ja, also auch vielleicht mal Gerichte oder Traditionen oder irgendwas, woran sie super gerne denkt.
Trotz all der Herausforderungen ist die Region unglaublich gastfreundlich. Gäste werden fast wie Könige behandelt. In Dagestan zum Beispiel ist die Natur auch wunderschön. Viele meiner Bekannten waren dort sogar als Touristinnen. Ich erinnere mich auch gern an ein einfaches tschetschenisches Gericht, Zhizhik Galnisch. Das bedeutet Zhizhik, Fleisch, und Galnisch, Teigklöße. Es sind kleine Klöße mit gekochtem Fleisch in Knoblauchbrühe. Es klingt einfach, aber es schmeckt unglaublich lecker.
Oh. Ich habe das danach gegoogelt und mir das mal angeschaut und ich finde, es schaut wirklich genau aus, wie sie es gesagt hat. Ich esse ja kein Fleisch, ne? Aber so diese einfachen Gerichte.
Du isst kein Fleisch.
Ich esse eigentlich kein Fleisch.
Eigentlich.
Eigentlich. aber wenn ich das dann so sehe, ja, also sieht sehr, sehr lecker aus.
Oh, ich würde das sofort essen. Aina, also danke auf jeden Fall für den Tipp. Vielleicht gibt es ja irgendwo irgendeinen Ort in Deutschland, an dem man das probieren kann. Vielleicht kannst du uns das schreiben. Vielleicht gibt es ja irgendein Restaurant oder sowas, wo man sowas probieren kann.
Boah ja, das nehmen wir
das
immer.
Ganz toll.
Restaurant-Tipps immer an Jette Michael, das Ding.de.
So, ganz schön viele Infos heute. Ganz schön viel in dieser Folge. Aber ja, wieder mal ganz viel gelernt. Wieder von dir, Valeria. Über mich habt ihr auch jetzt wieder...
Oh Mann, du bist so gut erzogen, ey. Wie du dich gerade bei mir bedenkst für diese Folge. Das merke ich mir jetzt.
Ja, wir müssen uns jetzt vorbereiten auf den nächsten Termin in 2 Wochen.
Termin. Das wissen wir leider immer noch nicht so ganz, wie man das auf Russisch sagt. Aber egal.
Ja, встреча. Наша встреча.
Treffen, ja.
Es gibt keine konkrete Übersetzung für Termin.
Ach, irgendwas muss es doch geben.
Nein, du kannst, nee, gibt's, also es gibt unterschiedliche Worte, je nach Situation.
Na gut, dann können wir ja sagen, давайте, люди.
До встречи.
До встречи.
Давайте, всего хорошего.
Tschüss.
Вам хорошего дня.
Schönen Tag.
Genau.
Schönes Wetter euch
schönes
noch.
Wetter. Ne? Hoffentlich.
Ja, hoffentlich.
Давайте,
Mann.
Пока-пока.
Toll.
Bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss. Пока-пока. Tschüss. Пока-пока. Tschüss. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.